meine lieben Zuhörer im Internet, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin's, euer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich, und ich bin halt vielleicht ein bisschen strange drauf, das sage ich ganz ehrlich. Also, ich schaue nicht fern, also das tue ich nicht, ich schaue mir also via Internet meistens im Nachhinein die Nachrichten an, österreichische, teilweise deutsche, teilweise Schweizer. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich nur im Fernsehen schaue, also dann auch nur übers Internet, weil es unglaublich tolle Geschichten gibt, andere. Also erst einmal habe ich Netflix, wenn ich müde bin, schaue ich mir das an, und ansonsten werfe ich ganz gerne einen Blick auf YouTube und teilweise sehr, sehr lange. Aus dem einfachen Grund, auf YouTube gibt es unglaublich tolle Geschichten. Also da gibt es Sachen, die mich einfach faszinieren. Das sind Geschichten zum Beispiel des berühmten, ja, mit, glaube ich, Millionen Abonnenten, das 42. Das ist ein englischer junger Mann, der mit Hilfe einiger Wissenschaftler sehr, sehr spannend, sehr schwierige wissenschaftliche Dinge aus sowohl Naturwissenschaften, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften erklärt, und zwar so, dass man es wirklich versteht. Also ich bin dauernd so im Lernen, und das finde ich unglaublich wohltuend. Jetzt habe ich gestern, und ich schaue so eine Reihe von extrem guten Geschichten aus Geschichte, Soziologie, Ethnologie schlussendlich. Und da gibt es so eine Reihe von Kanälen. Und das Tolle an diesen Kanälen ist bitte, die haben unglaubliche Abonnentenzahlen. Das geht alles in die Millionen gleich hinein. Zum Beispiel habe ich mal gelernt, wer Shaka Zulu war. Also das ist geradezu unglaublich, und wie der wahnsinnig geworden ist. Wie das Ganze wiederum zusammenhängt mit der Geschichte Südafrikas, der Entstehung der Apartheid und gewissen Dingen, die es heute noch gibt. Und so, es ist unglaublich spannend, was es da gibt. Und gestern habe ich einen Kanal entdeckt, da macht irgendwer mit Hilfe von so einem Animationsprogramm, mit relativ einfachen Grafiken, werden geschichtliche Ereignisse dargestellt. So zum Beispiel die Schlacht von Annoncourt. Oder spricht das jetzt völlig falsch aus? Heinrich der V. auf jeden Fall. 100-jähriger Krieg, völlige Veränderung ab dem, wie Kriege geführt wurden und worum es eigentlich gegangen ist, Erfindung der Distanz, also erster großer Einsatz von Distanzwaffen, wo eine zahlenmäßig völlig unterlegene Armee, nämlich die englische, die französische, besiegt, mit einigen ganz einfachen Tricks schlussendlich, also vor allen Dingen dem Langbogen, und passt. Und dann habe ich mir gestern das alles so angeschaut, das waren so 2,5 Stunden lang die römische Geschichte, diese ganzen kurzen, das sind so 5-6 Minuten so einer, also vom Senat angefangen in der Königszeit, in der Republik, über die Ämter, na, die habe ich übersprungen, weil das kenne ich eh alles auswendig, bis hin halt dann im Moment endet es bei der Schlacht von Fare und dem langsam Kaiser werden Julius Caesars. Ganz spannend sind die vielen, vielen Videos drinnen, die es gibt über die punischen Kriege. Das hat mich fasziniert. Sieht man sehr schön, so wie die Situation ist. Und das ist was unglaublich Spannendes drinnen. Diese punischen Kriege sind eine der besten Zeichen der völligen Idiotie des Menschen. Also Punier, heutiges Tunesien daheim, war eine Kolonie aus Phönizien, und also nördlich von Israel gelegen, damals heutiger Libanon, und das waren also geniale Seefahrer und Händler. Also die, es gibt sogar einen Bericht, ich glaube für irgendeinen Pharao haben die das gemacht, die müssen schon rings um Afrika herumgesegelt sein oder herumgerudert sein, nicht so ganz klar, weil das waren also so Kombinationsschiffe aus Segeln und Rudern, und haben Handel getrieben, waren da irrsinnig gut drauf, und das war eigentlich eine Kolonie von diesen Phöniziern, und die sind da durch Handel sehr, sehr reich geworden, also die hatten da eine ideale Position. Man darf nicht vergessen, Nordafrika war damals grün, zu römischen Zeiten, die Kornkammer sozusagen, später dann auch des Römischen Reichs. Also findest riesige römische Städte heute mitten in der Sahara drinnen. Das waren Getreidestädte. Das waren also nicht normale Städte, sondern die sind gegründet worden, einfach nur um Getreide für das Römische Reich anzubauen und Land zu kultivieren, zu bewässern, das Korn zu lagern und dann weiterzubringen und so weiter und so fort. Das waren sozusagen Agrarindustriestädte. Die liegen heutzutage, sieht man sehr gut, also bei Luftaufnahmen einfach in der Wüste rum. Wenn keine Düne drüber gegangen ist, sieht man die ganzen Grundrisse, genau rechteckige Straßen, Kreuzungen, also wirklich eine geplante Stadt, wo jetzt also war keine große Lebensqualität dort, einfach eine Industrie, Agrarindustriestadt. Und die haben also da übers Mittelmeer gehandelt und dann in Nordafrika und dann auch quer durch die Sahara durch bis südlich der Sahara und sind schweinereich geworden und hatten also ganz tolle Schiffe für die damalige Zeit und das ist also zugegangen. Und dann sind sie deppert geworden. Dann haben sie sich plötzlich was ganz was Irres einfallen lassen. Sie haben einen großen Teil von Spanien besetzt, was jetzt für einen Händler natürlich eh völlig blöd ist, weil ein Händler lebt davon, dass er handelt und nicht davon, dass er irgendwie sich herumprügelt mit irgendwelchen Einheimischen, die sich nicht besetzen lassen wollen. Das war der erste Fehler. Und irgendwann einmal sind da dieses Punische Reich und die Römer zusammengestoßen und dann gab es eben den berühmten Hannibal. Wird genau gezeigt, was der für geniale strategische und taktische Tricks drauf hatte und eine römische Armee nach der anderen besiegt hat, mit unglaublichen Opfern auf römischer Seite. Also allein die Schlacht von Cannae hat wahrscheinlich jeden zehnten erwachsenen römischen Mann das Leben gekostet. Irgendwann einmal haben die Römer gewonnen. Und das war eigentlich von vornherein klar. Weil Hannibal konnte niemals Rom belagern. Also er hat es einmal kurz versucht, aber es war von vornherein chancenlos. Alle seine Siege waren von vornherein völliger Unsinn, da er keinen Staat hinter sich hatte. Die hätten ja mit Italien gar nichts gemacht, bitteschön. Irgendwann hat er verloren. Irgendwann sind ihm die Söldner davongelaufen. Irgendwann einmal war Karthago hin. Jetzt sollten wir annehmen, dass die Römer was daraus gelernt haben. Die haben sie daraufhin auf Spanien kaut. Und ich habe ein Buch gelesen von Karl Christ, ein ganz, ganz toller Historiker, Althistoriker aus Deutschland, ganz ein wunderbarer, der also auch lesbar schreiben kann, sehr, sehr schön schreiben kann und ganz viele sehr schwierige Fakten in seinen Büchern sehr gut verständlich darstellt, ohne dass man jetzt wirklich Spezialist für das Ganze ist. Der war der Ansicht, dass eigentlich der Untergang des Römischen Reichs schon beginnt mit der Eroberung Spaniens. Und zwar aus einem einfachen Grunde, die Spanier wollten sich schon wieder nicht besetzen lassen. Und diese keltischen Spanier, Iberer, die waren wirklich hart drauf. Da ist der italienische Bauernstand verblutet, weil die Bauern haben die Soldaten stellen müssen. Und damit kippt das Römische Reich auch schon sehr, 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 sehr früh, eigentlich schon vor Caesar, bitte in eine völlig falsche Richtung. Es entwickelt sich, die ganze Gesellschaft geht in eine falsche Richtung. Es geht nur noch um Armeen, es geht nur noch um Generäle. Die Bauern gehen zugrunde, Großgrundbesitzer, die mit Sklaven arbeiten, treiben immer mehr Leute in die Armut und von ihren Grundstücken weg und so weiter und so fort. Eine ganz schwierige Geschichte. Und sinnvoll wäre das Einzige gewesen, nämlich zu handeln. Also man hätte mit diesen Keltiberern ja handeln können und alle möglichen Dinge machen können und so. Man hätte sie nur nicht besetzen sollen, weil das wollten sie nicht. Eine faszinierende Geschichte, oder? Jetzt, heute ist irgendwas völlig Irres passiert, das ich Ihnen gar nicht schildern kann. Es ist also da in Poelsdorf im Rahmen eines Treffens der Menschen, die sich da um die Flüchtlinge kümmern, zu einer völlig anscheinend bizarren Szene gekommen, wo plötzlich jemand behauptet hätte, dass unser Ali sich verstecken würde und sich also der Ausweisung entziehen würde und so weiter und so fort, was dann über Stunden dahingegangen ist mit dem Endeffekt, dass dann jetzt anscheinend doch irgendwer gekriegt hat, dass es ja einen Einspruch mit aufschiebender Wirkung gibt und es war irgendwie völliges Chaos. Anscheinend weiß man das gar nicht, oder ist es jedem wurscht, dass es hier einen Einspruch gibt, also der Rechtsweg. Ich kann jetzt nichts Genaues dazu sagen, es muss auf jeden Fall eine völlig absurde Situation geworden sein. Der Ali ist jedenfalls noch da und ist jederzeit in der Brunngasse 6 in Polsdorf zu finden mit allen anderen Flüchtlingen, weil woanders wohnen die nicht, also in dem alten Polsdorfer Hof. Und also völlig absurd, völlig abstrus. Und also keine Ahnung. Man wird dann auf jeden Fall stolz sein, wenn man also möglichst viele der Leute, die wir letztes Jahr noch beklatscht haben und Willkommenskultur und sonst was, also alle nach Kroatien abgeschoben hat, wobei man sich fragt, was die Kroaten jetzt damit tun. Und ja, weiß man nicht. Gleichzeitig habe ich vorhin ein ganz tolles Video gesehen, ganz ein tolles, also die heldenhafte irakische Armee marschiert Richtung Mosul und war da jetzt in irgendeinem Dorf. Das war eine BBC-Geschichte auf YouTube, BBC auf YouTube, auch sehr, sehr, sehr zu empfehlen, bitte. Die da mit so einem Hammer, so einem gepanzerten Jeep in der Endversion schlussendlich, also ein geländegängiges Fahrzeug mit so einem schweren Maschinengewehr obendrauf und irrsinnig guter Panzerung, da herumfährt und da siehst halt so ein paar irakische Soldaten, die natürlich auch sehr, sehr vorsichtig sind, dass nicht erschossen werden. Und dann kommt so ein alter Mann daher, der hat wirklich so ausgeschaut, wie man sich den Erzvater Abraham vorstellt, so beduinenmäßig mit so einem langen weißen Tuch auf und diesem Dings, diesem eigenartigen Schwarzen, mit dem das Tuch am Kopf festgehalten wird, sehr schön gepflegten Bart. Und der ist da auf die Soldaten hin, nicht? Und ja, und wir freuen uns alle so, dass ihr da seid, bla bla bla. Und er hat seine Schafe noch am Feld, ja. Und der ich schätze mal, Unteroffizier oder so, der mit dem geredet hat, sagt dann zu ihm, ja, er soll unbedingt ins Haus gehen und er soll bei seiner Familie bleiben, weil was ist ihm wichtiger, sein Leben und das Leben seiner Familie oder die Schafe. Und der sagt drauf, na natürlich, das Leben von uns ist wichtig, ja, er soll unbedingt ins Haus gehen, weil die Flugzeuge, die über ihn kreisen, wenn sie die Familie draußen sehen, halten die für Rebellen und erschießen sie. Und wenn sie also irgendwie dieses Gelände, wo die Schafe sind, also sichern können, werden sie sagen, dass die Schafe holen können. Jetzt klingt das alles so blöd. Es ist natürlich so, das ist ja, war dann gar nicht so eine kleine Familie. Man hat die dann gesehen mit so Kindern und allem, die haben da gerade unter IS-Terror gelebt und ja, und sie haben genau eine Frage, nämlich was ist mit ihren Schafen, weil sie leben von den Schafen. Also wenn es dort jetzt irgendein Gefecht gibt oder irgendein Trottel haut da Bomben hin oder ordentliche Maschinengewehrgarbe und die ganzen Schafe sind hin, dann wird diese Family, also wahrscheinlich nicht mit dem Abraham-mäßigen Großvater, auf dem Weg nach Europa sein. Aus dem sehr einfachen Grund, ohne Schafe können die nicht leben. Die leben dort von Schafen aus und der ganze Reichtum ist Schafe und alles, worüber sie denken, ist Schafe. Die sind natürlich nicht anders drauf als unsere Bergbauern, die dann das Lamm wirklich über 1000, 1500 Höhenmeter runtertragen, wenn es was hat. Die sich in Lebensgefahr begeben bei Lawinenabgängen, wenn die Schafskälte kommt im Mai und die Schafe sind schon auf die Hochalmen aufgetrieben und werden eingeschneit. Also der geht über jeden Lawinenstrich, um seine Schafe runterzuholen. Das sind österreichische Bergbauern, bitte, so oft genug im Salzburg miterlebt, wie extrem lebensgefährlich das Ganze ist, weil es sind seine Schafe und es ist seine Existenz und es ist die Existenz seiner Familie. Und er möchte kein Sozialhilfeempfänger werden. Er ist ein Bauer und er hat seine Schaf. Verstehen Sie, so nah sind in Wirklichkeit die Gesellschaften. Und wir werden jetzt dann also irgendwas ganz was Tolles tun mit ganz großer westlicher Unterstützung, wird also Mosul befreit werden mit den paar hunderttausend Geiseln, die drinnen sind, die werden und so halt. Währenddem in Aleppo ja auch was Schönes abgeht. Aleppo war ja jetzt zweigeteilt. Die eine Hälfte ist am Sterben, hat kein Wasser und kein Essen und kein gar nichts. Und da sind diese berühmten Weißhelme. Das ist auch praktisch ein weißer Helm von so einem Rettungsmenschen, weil den kann man dann als Scharfschütze auch leichter erschießen, weil man besser sieht den weißen Helm. Und auf der anderen Seite haben die Party gefeiert und geht schon. Jetzt auch nicht mehr, weil nämlich jetzt, weil die Regierungstruppen und die Russen, also die eine Hälfte niederbomben, jetzt die Rebellen anfangen, die andere Hälfte niederzubomben. Und was soll das alles? Es ist im Menschen eine unglaubliche Idiotie drinnen. Also eine Idiotie, die unfassbar ist, die innerhalb kürzester Zeit irgendwie jeden Zugang zur Realität verliert. Das beginnt eben bei den Phöniziern. Warum müssen die unbedingt jetzt, beziehungsweise den Punern, müssen die halb Spanien besetzen und sie mit den Römern anlegen? Warum? Weiß keiner. Warum müssen jetzt die Römer ihre ganze militärische Kraft fast zerstören lassen bei den Bergdörfern in Spanien? Weiß man nicht. Warum muss jetzt das geschehen und das geschehen und das geschehen? Wo jetzt schon, also rings um Mosul, das ist ja eh toll, also in gewisser Weise da gigantische Flüchtlingslager entstehen, wo die aus Mosul rauskommen und nicht umgebracht werden, dann irgendwie halt ohne ihre Schafe leben können, bis sie nicht mehr können, also entweder dort zugrund gehen oder zumindest seelisch zugrund gehen oder sich halt auf den Weg nach Europa machen. Und so weiter und so fort. Und jetzt werden sagen, ja, Pfarrer halt oder vielleicht Depp. Wissen Sie, das Einzige, ja, was wirklich gehalten hat, so über den letzten Zeitraum der letzten 2000 Jahre, und das ist wirklich alles hingeworden. Sie ist vorhin gerade noch mir angeschaut, Geschichte Europas vom Jahre 0 bis 2000, jedes Jahr, so einfach so die Landkarten, wie sich das verändert, es ist unfassbar, was du da siehst, wie ihnen dann bewusst wird, dass sie sich dauernd verändert haben. Das Einzige, was sich über 2000 Jahre hält, sind Klöster, sind christliche Gemeinschaften. Nämlich die, die immer komplett verarscht werden, weil sie eh Trotteln sind und weltfremd sind und was weiß ich was. Das halt. Also, was weiß ich, wie viele Invasionen sind da drüber gegangen, Weltkriege sind da drüber gegangen. Die Klöster bestehen. Also gut, vielleicht sind sie niederbombt worden, niedergebrannt worden. Also das war nach Erst- und Zweiter Weltkrieg, sind sehr, sehr viele Klöster und Kirchen kaputt gegangen. Ganz berühmt ja Monte Cassino, Beginn also der Benediktiner. Hat man es halt wieder aufgebaut oder hat gesagt, los wir es, es war eh nicht mehr schön, bauen wir ein neues Kloster daneben hin. Das ist so einfach, das sind einfach so Leute, die gehen hin und sagen, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und sollst halt nicht stehlen, sollst nicht deppert Lügen verbreiten über wen anderen. Sollst nicht Ehe brechen, sollst also Menschen in ihrer Familie schützen und helfen, dass die Familie halt Familie sein kann. Also so ein paar ganz einfache Sätze, also kein großes Theater. Und halt so sagen, hey, super Gott, dass du Mensch geworden bist und für mich gestorben bist, damit ich leben werde. Und damit hat sie es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Und das halt. Das halt, das übersteht alle Kriege. Witzigerweise, also völliges friedliches Leben übersteht alle Kriege. Witzig, oder? Und freundlich sein, sich nicht aufregen, auf Gott vertrauen. sagen, Christus ist mein Retter und deswegen auch der Retter der Welt. Also wenn Sie mitmachen wollen, ich herzlich gern. Und noch einmal, es ist das, was die letzten 2000 Jahre überstanden hat. Während alles andere, alles was großartig war und was gesagt hat, und das machen wir jetzt, und jetzt haben wir die Power, und jetzt haben wir Langbögen, jetzt haben wir die Atombombe, jetzt haben wir ich weiß nicht was, ist hingegangen. Wann werden eigentlich größere Teile der Menschheit kapieren, dass man da eigentlich nur so ein bisschen in die Geschichte schauen muss und sich sagen kann, okay, passt. Machen wir doch das, was sich bewährt hat, und wiederholen wir nicht wieder den Wahnsinn. Gesegneten Abend euch Menschen Gottes. Die große Liebe Gottes ist mit euch und die starken Engel Gottes mögen euch behüten und eure Seele. Und der Herr gebe euch Weisheit und Einsicht, der Heilige Geist breite sich in euch aus, auf dass ihr ganz einfach bei diesen ganz, ganz einfachen Dingen bleibt und niemals darauf vergessen müsst, dass Christus euer Retter ist und darüber hinaus der Retter der ganzen Welt. Amen.